Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Marion Flatzmäser.
Ganz interessant ist, die meisten Kinder wünschen sich die Wiederherstellung der alten Verhältnisse. Und das ist legitim.
Wenn sich Eltern trennen und eine neue Beziehung eingehen, also eine Patchwork-Familie entsteht, geht das oft nicht reibungslos. Die neue Familie kämpft mit Störfaktoren und muss sich Herausforderungen stellen, wie Besucherinnen und Besucher des Vortrags Patchwork-Familie, Stolpersteine und Chancen zum zweiten Glück erzählen.
Also ich bin seit 2 Jahren getrennt, meine Tochter ist jetzt 3, also sehr früh war die Trennung, also wo sie 1 war. Ich hatte schon eine Beziehung jetzt dazwischen in der Zeit und das habe ich jetzt aufgrund von Zeitmangel und eben, weil mir das eigentlich alles zu kompliziert war, jetzt beendet.
Okay.
Ja, wie gesagt, das Kind ist noch klein. Ich habe mir jetzt gedacht, okay, ich probiere es in ein paar Jahren einfach nochmals.
Bei uns ist auch Patchwork zu Hause. Das ist immer schwierig, eine Brücke zu bauen zwischen einer 4-Jährigen und einer 12-Jährigen,
ja,
die gerade wie eine Rakete ab in die Luft geht, wenn irgendwas ja nicht so beantwortet wird oder so läuft, wie sie sich das vorstellt.
Genau.
Schwierig deshalb, weil die Große sich halt sagt, Mensch, ich hätte gerne eine Schwester in meinem Alter, die mich versteht, mit der ich mich unterhalten kann.
Also dort ist es auch wichtig, die 12-Jährigen sind ja am liebsten mit 12-Jährigen zusammen, dass sie halt ihre Freundinnen einladen kann, dass sie mit denen zum Schlafen und dass sie das zusammen lustig haben. Man kann nicht verlangen, dass eine 12-Jährige da und als Babysitter da ist wie die Kleine. Die macht das schon mal, aber nicht dauernd und schauen, dass sie gute Netzwerke hat, wo sie Spaß hat mit Gleichaltrigen.
Bei mir zu Hause, wir sind frisch getrennt. Ich habe eine Tochter mit 12 Jahren. Und wir versuchen jetzt gerade, dass meiner Tochter es bei beiden gut geht, oder? Bei Mama und bei Papa.
Gut.
Mhm. Genau. Also keine neuen Partner in Sicht. Wir haben Arbeit mit, dass das alles gut
dass
funktioniert.
Dass das mal sich stabilisiert,
ja,
hat jetzt Priorität.
Genau.
Das ist doch gut.
Mhm.
Was habt ihr für ein Modell?
50-50.
50-50 ist ein Modell, das gut geht, wenn die Leute als Freunde auseinandergehen. Wenn die Leute in hohem Streitniveau sind, ist das nicht zu empfehlen.
Okay.
Es gibt zu viele Übergaben.
Es gibt viele Szenarien, die sich abspielen können. Der Schweizer Paar- und Familientherapeut Henry Gutmann war auf Einladung des Vorarlberger Kinderdorfes in Dornbirn. Bei einem Vortrag in der Reihe Wertvolle Kinder hat er aus seiner Praxis erzählt.
Ein Stolperstein ist, dass der ehemalige Partner direkt oder indirekt immer wieder präsent ist. Also der abwesende Elternteil, kann auch die Mutter sein. Und ich frage immer Patchwork-Paare, wie ist denn der Kontakt zum biologischen Elternteil? Und wenn der eigentlich gut ist oder regelmäßig, ist das immer eine große Erleichterung für alle Beteiligten. Dann haben wir das Zweite, ist der hohe Erwartungsdruck. Natürlich möchte man es beim zweiten Mal besser machen. Und das bringt die Paare manchmal unter einen Stress. Und das besondere Risiko besteht für die Stieffamilie, wenn Konflikte noch aus der Zeit von Trennung und Scheidung in die neue Beziehung hineinschattet oder hineinleuchtet. Wenn Rivalitäten bestehen zwischen den Erwachsenen, macht das den Alltag wirklich sehr anstrengend. Und ich bin immer froh, wenn die Leute kommen und sagen, ja, da Peter hat gestern gesagt, ja, mit Rolf, er wird nicht mein bester Freund, aber ich akzeptiere ihn, wie er ist. Und die Tanja hat auch gesagt, ja, mit Robert, wir verstehen uns soweit gut. Und er mag die Kinder und die Kinder mögen ihn und wir können Themen besprechen. Und das macht so ein komplexes Modell bereits schon viel einfacher. Eine Untersuchung hat mal ergeben, dass wenn ein Mann eine neue Frau kennenlernt, dann ist er ja primär an der Frau interessiert. Ja, Peter ist vor allem an Tanja interessiert. Aber die Tanja, die gibt's nur im Multipack. Und das ist auch richtig so, dass Peter primär an der Tanja interessiert ist. Wäre er primär an den Kindern interessiert und nicht so sehr an Tanja, wäre es ja auch nicht so günstig. Jetzt, was auch wichtig ist zu wissen, wenn man eine Patchwork-Familie sich überlegt, was ist die Perspektive der Kinder? Aus der Perspektive der Erwachsenen ist die neue Beziehung ein Gewinn. Aus der Perspektive der Kinder ist es primär ein Verlust, weil Mama hat weniger Zeit für mich. Und kürzlich hat ein Bub zur Mutter gesagt, Mama, für was brauchst du jetzt einen neuen Typ? Du sagst ja schon, du bist mit mir überfordert. Oder? Das sind Originalton von Kindern, von Eltern, die eine Patchwork-Familie eingehen. Und ich denke mir, es ist wichtig, dass man als Patchwork-Eltern realisiert, dass es eine Zeit braucht, bis jetzt der Nick und der Tom und der Kai und der Luan merkt, ja, der Peter, der ist ein IT-Genie, da kann ich ihn fragen, wenn der Computer kaputt ist. Der Peter, der kann gut kochen. Der Peter, der ist bilingue Französisch. Vielleicht kann der mir beim Französischaufsatz helfen. Also das Beste ist, er schreibt ihn gerade selber. Ja, also Sie sehen, das muss zuerst entstehen, dass jedes Kind für sich das überlegen kann. Und ich habe es bei mir mit meinen Töchtern war es so, als ich meine Partnerin kennengelernt habe, meine Frau ist Dermatologin, Hautärztin, und dann haben sie gesagt, ja, das ist ja sehr praktisch für uns, weil wir haben jetzt keine schöne Haut, da kann sie uns sicher helfen. Und so entstand auch einen schönen Kontakt. Einen Aspekt, den man immer wieder vergisst, ist, dass das Leben in der Patchwork-Familie häufig auch Schuldgefühle. Und häufig bekomme ich so ein Nicken von den Leuten, wenn ich das erkläre, weil jetzt in der Patchwork-Familie wollen es alle gut machen. Die Tanja will es gegenüber ihren Kindern gut machen, sie will es gegenüber Peter gut machen, sie möchte auch Robert nicht im Stich lassen. Und Peter hat auch Schuldgefühle, weil er seine Töchter zu wenig sieht. Also es ist emotional, ist es sehr anspruchsvoll und häufig ein Navigieren zwischen verschiedenen Ebenen von Schuldgefühlen. Das wird aber besser mit der Zeit.
2018 lag die Scheidungsrate in Österreich bei 41%. 2007 war sie noch knapp bei 50%. Seither ging es leicht bergab. Angesichts dieser Zahlen ist klar, Scheidungen betreffen viele Familien. Zahlreiche Kinder sind damit konfrontiert, dass zumindest ein Elternteil einen neuen Partner, eine neue Partnerin hat. Patchwork-Familien sind allerdings keine Erfindung der Gegenwart.
Bis ins 20. Jahrhundert waren Stieffamilien in der Regel durch Schicksalsschläge erzwungene Lebensformen. Die Gründung ging eine Verwitwung eines Elternteils voraus, um das wirtschaftliche Leben der Familie zu sichern. Heute entstehen Patchwork-Familien in der Regel freiwillig, nach Scheidungen, nach Trennungen. Ist Patchwork-Familie gar eine Zukunftsform der Familie? In der Schweiz ist heute eine Scheidungsrate von ungefähr 52%, Tendenz steigend. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. 80% der Geschiedenen haben innerhalb von 5 Jahren wieder eine neue Partnerschaft. Und wir gehen davon aus, dass ungefähr 10-15% aller Familien als Patchwork-Familien bezeichnet werden können. Ein Schweizer Politiker hat mal abwertend die Patchwork-Familie Lego-Familie genannt. Aber irgendwie hat er auch etwas Richtiges getroffen, dass nämlich das zusammengesetzt ist mit verschiedenen Personen, aber nicht nur verschiedenen Personen, sondern auch verschiedene Wertsysteme und auch verschiedene Erziehungsstile, die da dann plötzlich zusammenkommen. Wenn man schaut, wie sieht dann die Definition aus einer Patchwork-Familie, und da ist mal an erster Stelle, dass zumindest ein Partner eine gescheiterte familiäre Beziehung hinter sich hat. Biologische und soziale Elternschaft ist nicht identisch. Zwei Familien bringen zwei Familienkulturen zusammen in einen gemeinsamen Haushalt. Und ich habe es gerade gestern erlebt, wo ich eine Familie jetzt neu betreue. Und wenn ich Ihnen das da zeige, dann merken Sie, dass das komplexe Netzwerke sind. Da ist Tanja, 48, ist jetzt gestern zusammengezogen mit Peter, 50. Peter hat zwei Töchter, Nina, 13, und Celia, 10. Die wohnen aber bei der Mutter. Die kommen hier und da am Wochenende. Und Tanja hat vier Buben, 14, 16, 19 und 21. Und für den Mann hat er gesagt, also er möchte schon betonen, wenn die Küche nicht aufgeräumt ist am Abend, das sei sehr schwierig für ihn. Was gibt es für Grundformen von Patchwork-Familie? Und da ist mal an erster Stelle die Stiefmutterfamilie. Dort ist ein Mann, der alleinerziehend ist, der eine neue Partnerin kennenlernt. Und entweder hat sie selber Kinder oder hat keine Kinder. Und das ist traditionell eine sehr schwierige Position, weil die Stiefmütter haben in den Märchen einen sehr schlechten Stand. Und interessanterweise gibt es eine Untersuchung zum Thema Stiefmütter, und häufig raten die eigenen Eltern der Tochter ab, so ein Projekt einzugehen. Sagt, es ist ganz undankbar. Aber man muss dann halt selber herausfinden, wie man das am besten macht. Aber es ist sehr anspruchsvoll. Und dann gibt es die Stiefvaterfamilie. Die kommt relativ häufig vor. Da ist eine geschiedene Frau mit Kindern, die einen neuen Partner kennenlernt. Dann gibt es die zusammengesetzte Stieffamilie. Da hat man quasi zwei Anfänger und zwei Experten. Und da kommen dann zwei verschiedene Erziehungsstile zusammen. Beim einen dürfen die Buben gamen und die anderen, die schauen traurig rein und sagen, Mami hat uns das verboten. Also das ist dann gar nicht so einfach, wie man das unter einen Hut bekommt. Und dann haben wir die Patchwork-Familien mit gemeinsamen Kindern. Das ist eigentlich von allen Konzepten das anspruchsvollste. Das ist dort, wo man dann sagt, deine Kinder und meine Kinder verhauen unsere Kinder. Und dort kann es sinnvoll sein, wenn man sich fachliche Unterstützung holt, damit die ersten Klippen da gut über die Bühne gehen. Es gibt verschiedene Funktionsmodelle der Patchwork-Familie. Und da unterscheidet man das romantische Bild, die romantische Patchwork-Familie. Da ist Leidenschaft auf der Paarebene zu Beginn der Beziehung ganz intensiv. Der Mann kommt vielleicht emotional ausgehungert aus einer Beziehung, die ihm nicht gut tat. Er verliebt sich in eine Frau, die zwei Kinder hat. Aber dann kommt der Alltagsrealität hinein und das ist dann häufig auch eine Enttäuschung. Und eine Patchwork-Therapeutin hat einmal gesagt, der Alltag mit Kindern ist nicht sehr romantisch. Ist ein bisschen ernüchternd. Und ich denke mir, es ist wichtig, dass man weiß, dass man sich romantische Gefühle zu einer Liebesbeziehung gehört, dass man aber nicht allzu hart auf dem Boden landet, wenn es dann im Alltag zwischendurch ein bisschen knurzt und dass man sich eben immer wieder Auszeiten nimmt, Paarinseln, wo das Paar dann miteinander Spaß haben kann. Und da wäre mal die jährliche Paarinsel. Die jährliche Paarinsel bedeutet, dass sie eine Woche ohne Kinder in die Ferien gehen. Mal hat jemand aufgestreckt, kann man auch mit 4 Tagen anfangen. Ja, man kann auch mit 4 Tagen anfangen. Und mal hat eine Bauernfamilie mir gesagt, Sie, wir haben 5 Kinder, wir können uns das gar nicht leisten, in die Ferien zu gehen. Aber die haben in den Herbstferien ist jedes Kind in ein Lager gegangen zu einer zu Großeltern, zur Schwester, und so konnten die eine Woche paar Insel freischaufeln, wo die gesagt haben, das ist jetzt nur unsere Woche. Und das hat sich sehr bewährt. Dann haben wir die wöchentliche Paarinsel. Die wöchentliche Paarinsel haben wir ein bisschen der Realität angepasst. Zwei Abende im Monat gehören euch als Paar. Da geht ihr miteinander ins Kino oder spazieren oder im Bodensee baden, oder ich bin mit meiner Frau immer alle zwei Wochen in die Tango-Stunde gegangen. Wir waren nicht sehr begabt, aber wir haben es durchgezogen. Und das hat uns einfach Spaß gemacht, etwas zu tun, das nichts mit dem Alltag zu tun hat. Und dann haben wir da, ganz wichtig, die tägliche Paarinsel. Was ist die tägliche Paarinsel? Die tägliche Paarinsel ist ein Zeitfenster von 14 Minuten, ungestört von Kinderlärm, bei einem Glas Wein oder einem Tee. Und dann hat die Frau oder der Mann einmal 6 Minuten einfach Zeit zu erzählen, was sie oder ihn heute beschäftigt hat. Und sie erzählt einfach, es war das los, es war dieses los. Und der Partner, der hört einfach zu. Ich sage dem psychologisch zuhören. Wissen Sie, was das ist? Mhm, ah ja. Und dann, wenn die 6 Minuten vorbei sind, ganz wichtig, der zugehört hat, fasst in einer Minute kurz zusammen, was er gehört hat. Wieso ist das wichtig? In der Kommunikation ist das, was einer sagt und das, was der andere versteht, deckt sich mit 14%, und das ist nicht sehr viel. Das ist von einem Österreicher, von Herrn Watzlawick, und der hat das entdeckt, und ich kann euch sagen, das stimmt immer noch. Das war schon ein paar Jahre her. Und dann kommt der andere dran mit den 6 Minuten, und dann fasst dieser zusammen in einer oder 2 Minuten, was er gehört hat. Jetzt, was passiert, wenn Paare anfangen, solche Paarinseln zu machen? Die machen das nicht täglich, das weiß ich auch. Die machen das 2-mal in der Woche, 3-mal. Es passiert eine elementare Veränderung in der Paarbeziehung, nämlich es entsteht mehr Intimität. Und Intimität bedeutet in diesem Kontext mehr seelische Nähe. Und Sie sehen, wenn Sie da den Alltag anschauen, ist es schwierig, dass Tanja und Peter seelische Nähe aufbauen können. Und da müssen Sie sich Zeit nehmen. Und ganz wichtig, wenn man Paarinsel macht, das hat einen definierten Anfang und einen definierten Schluss. Warum ist das so wichtig mit dem Schluss? Ganz logisch, sonst würden wir Männer nicht mitmachen. Open-End-Diskussionen ist nicht unsere Sache, aber 14 Minuten, das ist okay. Und ich sehe immer wieder Paare, die Patchwork-Paare, die ich begleite, die angefangen haben, Paarinsel zu machen, und die sagen, wir fanden es am Anfang ein bisschen spießig, aber wir merken, es tut uns gut. Und einmal hat ein Mann gesagt, ich habe das Gefühl, das Modell da hat ein Mann erfunden. Und da habe ich gesagt, ja, das ist so. Da hat er gesagt, ja, das habe ich sofort gemerkt. Warum? Weil 14 Minuten ist gerade die Pause in der Champions League. Und es ist wirklich eindrücklich, wenn Paare das machen. Kürzlich hat eine Frau gesagt, sie, mein Mann, wissen Sie, das haben Sie selber gemerkt, der ist ganz introvertiert, der redet dann 6 Minuten nichts. Und dann sind die nach 3 Wochen wieder gekommen. Und dann hat sie mich angeschaut und hat gesagt, ich weiß nicht warum, aber mein Mann hat 6 Minuten am Stück geredet. Die verschlossenen, introvertierten Männer reden, wenn man ihnen dieses Zeitfenster zur Verfügung stellt. Dann gibt es die pseudo-traditionelle Patchwork-Familie. Hier wird die Paarbeziehung wichtig genommen. Die organisieren sich immer wieder kinderfreie Zeit. Die akzeptieren, dass es eine neue Form ist, die zuerst sich formieren muss, haben Verständnis für die neue Rolle, und die Kinder haben konstant immer wieder Kontakt zum abwesenden Elternteil. Und dann gibt es noch die matriarchalische Patchwork-Familie. Wie geht die? Der Mann sagt, Schatz, ich schenke dir das volle Vertrauen, mach du einfach den Haushalt mit meinen Kindern und deinen Kindern und unseren Kindern und ich schaue, dass der Cashflow stimmt. Sie merken, das ist eigentlich ein Stolpermodell, das kann eigentlich nicht so gut funktionieren. Und man fällt schnell in die Rolle, häufig übernehmen die Frauen die Rolle, weil sie denken, das ist die Chance, dass ich die Patchwork-Familie gut über die Runden bringe. Oder sie wollen es gut machen, der Mann will es auch gut machen. Er sagt, ja, ich kenne ja die Kinder gar nicht. Aber ich denke mir, das pseudotraditionelle Modell ist irgendwie einfacher und macht mehr Sinn. Was auch noch wichtig ist, die Patchwork-Familie ist nicht ein, in der Filmbranche würde man sagen, ein Remake der Kernfamilie 1. Nein, es ist wirklich eine völlig neue Struktur, ein völlig neues Modell.
Henry Gutmann ist auch Experte für pubertierende Jugendliche. Er glaubt, dass trotz aller Herausforderungen eine glückliche Entwicklung für eine Patchwork-Familie möglich ist.
Patchwork-Familie braucht Raum und Zeit für neue Entwicklung. Du hast mir nichts zu sagen, du bist nicht mein Vater. So tönte es, als der Bub da 9 war. Und 10 Jahre später sagt er, du bist neben meiner Mutter der wichtigste Mensch in meinem Leben geworden.
Doch was ist nötig, damit der zweite Anlauf klappt? Im Umgang mit den Kindern und bei der neuen Paarbeziehung. Zunächst zum neuen Paar. Es sollte sich Zeit nehmen, sagt der Experte.
Unterstützende Faktoren sind, dass Patchwork-Familie einfach sich Zeit lassen muss, um in die neue Lebenssituation hineinzuwachsen. Das braucht einfach Zeit. Manchmal geht es 1 Jahr, manchmal geht es 2 Jahre, bis sich das alles ein bisschen stabilisiert hat. Dann ist es hilfreich, wenn die Kinder einen guten, stabilen und regelmäßigen Kontakt zum abwesenden Elternteil pflegen können. Warum ist das wichtig? Das sind 2 Faktoren. Der eine Faktor ist, dass es für die Kinder toll ist, regelmäßig Kontakt zum abwesenden Elternteil zu haben. Das andere ist, das sieht man hier, wenn das gut synchronisiert ist, dann hat Tanja und Peter hier und da ein freies Wochenende. Und das ist ja das Spezielle an der Patchwork-Familie. Wenn sich ein Paar kennenlernt, dann haben die mindestens 9 Monate Zeit, sich näher kennenzulernen, ohne Kinderverantwortung. Bei der Patchwork-Familie hat Tanja von der ersten Minute an die Verantwortung für diese 4 Buben. Und Peter ist es wichtig, dass es seinen Töchtern gut geht. Aber das Paar braucht auch eine sogenannte Intimitätsphase. Gesunde Partnerschaft vor Elternschaft. Was bedeutet das? Die Elternschaft, die braucht da Energie und die braucht auch Priorität. Warum? Weil wenn der Patchworker, der da neu hereinkommt, der Peter, wenn der das Gefühl hat, dass Tanja schlussendlich praktisch keine Zeit hat für ihn, wenn er sich dauernd nervt da ab den Kindern, auch ab seinen eigenen, dann bekommt er früher oder später das Hab-ich-das-nötig-Syndrom. Und wenn er das hat, dann denkt er mir, ja, wieso lebe ich eigentlich in diesem Modell? Ich habe ja fast nicht von dieser Tanja, weil die ist ja so absorbiert von den Kindern. Oder die Tanja nimmt dauernd ihre Buben in Schutz, auch wenn die den größten Mist machen. Und das wäre dann auch nicht gut. Und aus diesem Grund ist es wichtig, dass man der Paarbeziehung wirklich Priorität gibt. Und wenn man das anschaut, dann sieht man da, da geht ganz viel Liebe, geht da zu den Kindern. Das ist ja gut. Und ich habe da mit einem kleinen Feuerchen, das Paarfeuerchen, da symbolisiert. Und in der Paarberatung sage ich immer, es müssen immer beide Hölzchen hinlegen, dass es beim Paarfeuerchen schön warm ist. Jetzt können die Leute sagen, ja, ich habe schon in der letzten Beziehung Hölzchen hingelegt. Jetzt muss ich schon wieder Hölzchen hinlegen. Ja, sie müssen wieder Hölzchen hinlegen. Warum? Wenn man länger keine Hölzchen mehr hinlegt, dann wird es kühl. Und was kann dann passieren, wenn es kühl wird? Wenn plötzlich hier oder hier ein heißer Ofen vorbeispaziert, dann ist es dann am heißen Ofen bald einmal wärmer wie an diesem Parföhrchen und das wäre dann eher Patchwork ungünstig.
Fokus. Themen fürs Leben.
Die Paarbeziehung hat für Gutmann also Vorrang. Wenn man Paare, die sich in verschiedenen Lebensabschnitten befinden, nach ihrer Zufriedenheit fragt, ergibt sich folgendes Bild.
Am glücklichsten sind Paare, wenn sie noch keine Kinder haben. Also wenn Kinder kommen, sinkt die Ehezufriedenheit ab und ist dann insgesamt am tiefsten, wenn die Kinder in der Pubertät sind. Ja, okay. Ich kann aber alle trösten, wenn die Kinder ausziehen, steigt die Ehezufriedenheit in allen 4 Studien, die da gemacht wurden, wieder an.
Der Schweizer Paar- und Familientherapeut Henry Gutmann beschreibt in Fokus den Weg zur glücklichen Patchwork-Familie. Henry Gutmann ist Vater von 2 erwachsenen Töchtern, er lebt und arbeitet in Winterthur. Er hat als Witwer noch einmal geheiratet. Seine Töchter waren damals 6 und 13 Jahre alt.
Eine Patchwork-Familie macht verschiedene Phasen durch. Und da ist mal an erster Phase ist die Abschiedsphase von der bisherigen Familie. Und interessant ist, dass nicht jedes Kind das gleich macht. Häufig ist ein Kind dabei, das noch sehr an dem Konzept hängt von der, wir nennen das Kernfamilie 1, und eigentlich Schwierigkeiten hat, sich in das neue Modell hineinzugeben. Und das andere Kind, dem sagen wir Instant-Liebe, die versteht sich sofort mit der neuen Partnerin oder dem neuen Partner. Aber man kann das schlecht selber steuern. Das ergibt sich häufig im Alltag. Dann haben wir die Phase von der Teilfamilie. Da geht es darum, dass zum Beispiel eine Mutter findet, ja, das ist jetzt schwierig, dass der 9-jährige Sohn da, dass der Vater ausgezogen ist. Und dann beginnt sie, den Sohn aktiv oder passiv zu verwöhnen. Und plötzlich darf der 9-jährige, am Anfang war es, weil er mal krank war, im Elternbett schlafen, respektive bei der Mutter. Und da geht er gar nicht mehr raus. Und dann bleibt er halt in dem Bett bei Mama, da ist sie am schönsten. Aber irgendwann lernt Mama den Rolf kennen und dann kommt der Rolf zum ersten Mal in die Familie und dann fragt der kleine Tim, du Rolf, wo schläfst du eigentlich? Und dann sagt er, ja, haben wir noch nicht so abgemacht, ich stelle mir vor, ich schlafe da bei Mama. Ha, das kannst du vergessen, da schlafe ich. Aha. Und dann merken wir, dass da systemisch ein Upgrade stattgefunden hat und die Mutter dann sehr gute Argumente braucht, um den Sohn wieder ins Kinderzimmer zu bringen. Und es lohnt sich, das eben schon vorher zu machen und nicht erst, wenn Mami Rolf trifft oder Peter oder wer auch immer. Dann gibt es die Phase der Neubildung. Bei der Neubildung kommt der Wunsch auf, wir wollen jetzt alles perfekt machen. Einmal hat ein Kollege von mir gesagt, das nächste Mal wird alles maximal. Und das ist natürlich auch zum Teil eine Überforderung. Ich denke mir, man muss schauen, wie man sich neu arrangiert. Und das ist wichtig, dass man da Wege sucht, dass sich alle in diesem neuen Modell wohlfühlen.
Beim Umgang mit Kindern und Jugendlichen helfen klare Regeln und klare Kommunikation, sagt er.
Dann ist wichtig, dass wenn Peter da in das neue Modell kommt, dass er im ersten Jahr keine erzieherischen Aufgaben übernehmen soll. Ganz wichtig. Warum? Weil die Buben da, oder Mädchen sind übrigens auch manchmal ziemlich zickig, die sagen, du hast mir nichts zu befehlen, du bist nicht mein Papa. Das ist ein Klassiker. Und aus diesem Grund ist es wichtig, dass man Peter erklärt, dass er jetzt mit den Kindern Tanja ein Jahr Zeit hat, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, mit jedem Kind einzeln eine Freundschaft aufzubauen. Mehr muss der nämlich gar nicht machen. Und er kann nicht sagen, das sind die Kinder Müller, weil die Kinder Müller bestehen aus 4 einzelnen Individuen. Und jedes Kind ist anders und jedes Kind hat wieder andere Interessen. Und das eine Kind wird vielleicht eher mit ihm eine Freundschaft wollen und das andere braucht längere Zeit, aber mehr muss er gar nicht machen. Und wir sagen immer, da die Patchwork-Experten, die Böse im Alltag muss immer der biologische Elternteil sein. Weil sonst ist der Peter dann bald einmal gehasst von den Kindern und dann kommt das zu ganz komischen Verschiebungen. Und das muss man den Peters muss man das erklären und auch den Tanjas muss man das erklären. Manchmal denken die Mütter, jetzt sind meine Buben in der Pubertät und die sind so frech. Und jetzt habe ich endlich da mal einen starken Mann im Haus, der jetzt meinem Buben da sagt, wo es lang geht. Können Sie gerade vergessen, das machen die nicht mit. Also, da ist es wichtig, dass die Tanja diesen Teil übernimmt, weil wenn die Mutter sagt, so geht's nicht oder jetzt müsst ihr das machen oder dieses, ist die Akzeptanz viel höher. Ganz wichtig im Alltag mit Kindern und Jugendlichen ist, lernen Sie, Nein zu sagen. Ganz wichtig. Jetzt ist es so, jetzt bin ich ja Psychologe, da ist immer alles ein bisschen differenzierter. Es gibt drei verschiedene Neins. Es gibt das spontane Nein, das kategorische Nein und das verhandelbare Nein. Das spontane Nein ist, wenn Sie jetzt da mit Ihrem 10-jährigen Max sind und er möchte jetzt Ihnen unbedingt an diesem Pechsteinflügel vom ORF zeigen, was er da auf dem Klavier gelernt hat mit den Fäusten. Und dann sagen Sie, du Max, weißt du was, wir sind jetzt eigentlich am Nachhausegehen, komm, lass das sein. Das wäre spontanes Nein. Und dann gibt es das verhandelbare Nein. Das verhandelbare Nein ist, wenn die Tochter nach Hause kommt und sie sind gerade am Kochen und da macht sie den Küchenschrank auf und dann hat es dort irgendwie ein, ich weiß nicht, wie man dem sagt, ein Stück Schokolade, Schokistängeli heißt das in der Schweiz. Und dann sagen sie, halt, das gibt's dann zum Nachtisch. Und dann sagt die Tochter, ja, aber ein Rüebli, was ist Rüebli? Eine Karotte gibst du mir. Ja, da haben sie verhandelt. Und so gibt es immer Situationen, wo man verhandeln muss. Und dann gibt es eben auch das kategorische Nein. Und das kategorische Nein ist wichtig, weil es im Alltag mit Kindern Situationen gibt, wo sie ganz klar Nein sagen müssen. Und es ist klug, wenn sie ihren Kindern beibringen, dass es kategorische Nein gibt und verhandelbare Nein. Weil ihre Kinder gehen automatisch davon aus, alle Nein sind verhandelbar. Und dann kann man den Kindern sagen, du, dieses Nein ist jetzt nicht verhandelbar. Und ich habe mit einem Klienten gearbeitet, ein Vater, der hatte 2 Töchter, die waren 9 und 11. Und dann ging er in den Zoo und dann gab es eine Eiscreme. Und nach 10 Minuten sagte die Ältere, du, darf ich noch mal ein Eiscreme haben? Und dann sagt er, du hast doch gerade vor 10 Minuten ein Eiscreme gehabt. Ja, jetzt gibt's keines mehr. Und dann schaut sie den Papa an und sagt, du, ist jetzt das verhandelbar oder kategorisch? Und dann hat er gesagt, gut, dass du mich fragst, es ist kategorisch. Und dann hat sie gesagt, danke, jetzt weiß ich's. Also indem, dass er klar definiert hat, es ist nicht verhandelbar, wusste die Tochter, sie muss gar nicht mehr nochmal fragen und nochmal fragen und nochmal fragen und konnte sich so auf die Tiere im Zoo konzentrieren. Stellen Sie sich vor, er hätte gesagt, wenn du ganz lieb bist, gibt es vielleicht am Schluss nochmal ein Eiscreme. Was wäre passiert? Papa, bin ich jetzt lieb? Ja, da gibt es jetzt ein Eiscreme. Nein, du kriegst kein Eiscreme. Ja, aber du hast ja gesagt, wenn ich lieb bin und so, der Nachmittag wäre im Eimer. Also klare Kommunikation ist wirklich sehr hilfreich. Wenn Jugendliche sagen, du, darf ich an den Kindergeburtstag von Jessica? Ja, kannst du gehen. Wie lange geht das? Ja, das geht bis 10. Okay, dann bist du um 10:30 zu Hause. Und dann sagt die Tochter, aha, du hast also das Gefühl, dass ich als einziges Mädchen ganz alleine durch den dunklen Wald heimlaufen muss. Und dann sage ich als Vater, ja, warum musst du denn alleine durch den Wald? Und dann sagt die Tochter, ja, weißt du, die Mutter von Jessica fährt alle Mädchens um 10:30 nach Hause. Jetzt kannst du selber überlegen, was gescheiter ist. Was muss man machen als Eltern? Es braucht Mut zur Peinlichkeit. Das heißt, sie müssen die Wirklichkeit überprüfen und dieser Mutter von dieser Jessica anrufen. Und dann machen sie das, aber ich kann es Ihnen schon jetzt sagen, Sie sind die einzige Mutter und der einzige Vater, der dort anruft. Und dann sagen sie, ich habe gehört, dass du alle Girlies um 10:30 nach Hause fährst. Und dann sagt die Mutter, aha, mache ich das? Ja, das mache ich natürlich gerne. Okay, also sie müssen diesen Mut aufbringen, sonst sind sie naiv. Und mit Jugendlichen naiv zu sein, ist ungünstig. Und das hat sich sehr gelohnt, dieser Mut zur Peinlichkeit. Sie müssen keine Angst haben. Ihre Kinder finden sie sowieso peinlich, aber dann wissen sie wenigstens, was los ist. Jetzt haben wir da ein ganz wichtiger Punkt für die Kommunikation im Alltag mit Kindern und Jugendlichen. Stellen Sie sich vor, das ist jetzt halt Schweizerdeutsch, Sie rufen durchs Haus, könnte ein Kind runterkommen und den Tisch decken? Was passiert? Nix. Warum? Sie sagen es nochmal lauter. Hallo, könnt ihr ein Kind runterkommen und den Tisch decken? Also, was passiert? Kinder sind Hüllenwesen. Die haben ein Filtersystem um sich herum. Und das Filtersystem wird nur durchdrungen von Botschaften, die von diesem Individuum als wichtig beurteilt wird. Und der Satz, hallo, wer kommt tischen, gehört nicht zu den Sätzen, die dieses Filtersystem erfolgreich durchdringt. Jetzt, wie müssen Sie das machen? Sie müssen als erstes einen sogenannten affektiven Rapport herstellen. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ich Sie anschaue, dann merke ich, dass Sie merken, dass ich merke, dass Sie da sind. Wenn Sie aber von der Küche ins Kinderzimmer brüllen, dann haben Sie keinen affektiven Rapport und somit wird diese Kommunikation von den Kindern nicht wirklich wahrgenommen. Kürzlich hat jemand gesagt, ist das bei meinem Mann auch so? Ja, wahrscheinlich ist es beim Mann auch so. Gut. Dann, ganz wichtig, Sie müssen sichtbar werden. Also Sie müssen da die Bratwurst an den Rand stellen und die Bratkartoffeln auf die Seite, ins Kinderzimmer gehen und dann in einfachen, klaren Sätzen kommunizieren. Du kommst jetzt runter zum Tischdecken. Also Sie sehen, was ich da mache. Nicht vors Kind stehen und sagen, weißt du auch, was der Haushalt für eine Riesenarbeit ist? Das interessiert Ihre Zielgruppe überhaupt nicht. Also, Sie müssen sagen, Augenkontakt herstellen und Sie sehen, was ich da mache. Ich nehme ein bisschen den Arm und wenn ich sage, du kommst jetzt runter zum Tischdecken, beim Wort Tisch drücke ich ein bisschen. Da muss ich nämlich am nächsten Tag nur noch in die Augen schauen und drücken. Und dann sagt das Kind, Tischdecken. Ja, Tischdecken. Und das funktioniert. Heute muss man ja immer sagen, wo man das geklaut hat. Das ist von der vom Konzept Wege aus der Brüllfalle. Ich habe, als ich das zuerst gehört habe, habe ich gedacht, das sind die Kinder, die brüllen. Nein, das sind die Eltern, die dauernd brüllen. Und das kann es nicht sein. Und mit diesem Modell knackt man das System und kann da quasi kindergerecht kommunizieren.
Doch lassen wir im heutigen Fokus nochmals Zuhörerinnen zu Wort kommen.
Ich habe einen Sohn mit dem ersten Vater und einen Sohn mit dem zweiten Vater. Und was mir momentan wirklich Bauchschmerzen bereitet, ist, dass der Erstgeborene zu seinem Vater jetzt geht. Der ist 16 oder wird fast 17. Der Vater war immer so ein bisschen, man nennt sie, glaube ich, heutzutage die Disney-Väter. Also der hat sich gut um seinen Sohn gekümmert. Wir hatten auch immer ein gutes Verhältnis. Aber er war der mit der dickeren Geldtasche und konnte natürlich die Wochenenden super toll gestalten. Mhm. Und das hat meinem Erstgeborenen, wenn er bei uns als Basisfamilie war, mit seinem Halbbruder, nie gepasst, weil wir haben das nie so gemacht wie sein Papa. Mhm. Und jetzt hat er sich entschieden, zum Papa zu ziehen und kommt überhaupt nicht mehr zu mir. Und ich muss jetzt auch Alimente zahlen, was sehr hoch ist natürlich, wenn die Kinder älter sind.
Logisch.
Und habe auch überhaupt kein, also dieser Draht bricht ab, weil alles, was Papa sagt, hat Bewandtnis. Und wenn ich das Gleiche sage, dann ist das ganz was anderes. Also es ist total schwierig und sehr verletzend auch, weil der Vater nur den Sohn unterstützt und nicht mehr mich. Also weiß ich auch nicht, wie das dann da weitergeht. Aber das ist so, weiß ich nicht, ob es das öfter gibt.
Gibt es leider hier und da, weil Jugendliche sind sehr materialistisch in diesem Alter. Ich würde aber unbedingt schauen, dass Sie mit Ihrem Sohn regelmäßig Kontakt haben. Die wollen das häufig nicht, weil die wollen sich dann solidarisch zeigen mit dem anderen Elternteil. Und der wurde jetzt praktisch gekauft, kann man sagen. Mhm. Und da muss man sagen, du, ich will dich einmal in der Woche, will ich dich sehen über Mittag. Ja, ich habe keine Zeit und dann mache ich Sport und dann gehe ich ins Fitness. Oder willst du, dass ich schlapp bin im Alter oder was weiß ich was. Also da müssen Sie wirklich, das ist wie eine Hohlschuld. Mhm. Dass man, weil viele Mütter oder auch Väter denken in dieser Situation, also ich bin doch der Vater, der kann doch zu mir kommen, der weiß ja, wo ich bin. Nein, die Väter müssen dann Initiative haben. Und die Mutter genau gleich. Ich hatte es mal gehabt, wo ein Sohn gesagt hat, der Mutter verboten hat, an die Lehrabschlussfeier zu kommen, in einer ähnlichen Situation. Und dann hat sie mich gefragt, ja, was machen wir jetzt? Der Sohn hat mir das verboten. Da habe ich gesagt, sie gehen einfach hin, das ist ja eine öffentliche Veranstaltung. Und dann ist er später, hat er die Mutter umarmt und hat gesagt, ich bin so froh, dass du gekommen bist. Also man kann nicht alles auf die Goldwaage legen. Bleiben Sie in der Beziehung, schauen Sie, dass das möglich ist. Und manchmal ist halt, wenn es nur alle 2 Wochen ist, egal, aber dass dieser Draht nicht abbricht. Wie sieht es bei Ihnen zu Hause aus?
Also bei mir zu Hause ist sauber aufgeräumt, aber weh, wenn ich meinen Partner besuche. Dort ist noch viel mehr Ordnung und 2 Kinder.
Okay.
Und das ist die große Herausforderung für mich. Die Kinder sind 10 und 12,5.
Okay.
So langsam wird es schwierig.
Ja, okay. Was haben Sie als Stolperstein erlebt und was haben Sie als unterstützend erlebt?
Also der größte Stolperstein, das war, wo man die 12-Jährige Geld aus der Handtasche geklaut hat.
Ah, okay.
Das war der größte Stolperstein. Da hat eigentlich alles irgendwie durcheinander gebracht.
Ja. Mhm. Das ist, dort ist es wichtig, dass dann der biologische Elternteil mit dem Kind das klärt.
Ja.
Wie sieht es bei Ihnen aus?
Ich hätte jetzt eine fachliche Frage,
ja,
wie man eher mit dem umgeht, wenn, wenn das Kind zum Elternteil, zum biologischen kommt und das Kind aber sagt, dass der soziale Elternteil, dass man den lieber hat,
ja,
wie man da reagiert.
Das ist natürlich eine Kränkung für den biologischen Vater. Aber mit dem muss der dann irgendwie auch klarkommen, weil der soziale Vater verbringt mehr Zeit mit ihm. Und Kinder sind sehr ehrlich. Aber das muss auch erlaubt sein, dass der Vater, der biologische Vater, dann mit dem klarkommt.
Es geht gut. Wir sind auch schon zusammen in den Urlaub gegangen und super, alles. Aber manchmal ist da das Gefühl, also er muss bei ihrer, bei seiner Tochter was gut machen. Und das kommt so in das Verwöhnen oder halt irgend so ein schlechtes Gewissen gegenüber seiner Tochter.
Genau, das ist das mit den Schuldgefühlen. Mhm, genau. Das liegt im Modell. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man es anspricht. Weil er möchte es ja gut machen, aber Verwöhnung ist nicht unbedingt die richtige Strategie. Genau, weil die Kinder nützen das sofort aus.
An dieser Stelle möchte ich nochmals ein paar Tipps von Henry Gutmann zusammenfassen. Kleine Kinder verdauen eine Scheidung besser, pubertierende Jugendliche geben den Erwachsenen härtere Nüsse zu knacken. Raum für das neue Paar muss unbedingt sein.
Realistische Erwartungen, weil der Alltag mit Kindern eben oft nicht so romantisch ist. Sich Zeit lassen, in die neue Situation hineinzuwachsen. Instant Liebe zum neuen Partner ist selten. Respekt und Liebe brauchen Zeit. Die entwickeln sich langsam. Je jünger ein Kind ist, desto einfacher gewöhnen sich die Kinder an den neuen Partner. Ich sage immer wieder, Männer und Frauen, die daran sind, sich das überlegen, eine neue Familie zu gründen, eine Patchwork-Familie einzugehen. Und dann sage ich immer, wartet nicht, bis die Kinder in der Pubertät sind. Macht das lieber jetzt, weil 7-Jährige, 8-Jährige, 9-Jährige, 10-Jährige, 11-Jährige sind sehr tolerant. Aber 13-Jährige, 14-Jährige, 15-Jährige, die sind sehr kritisch und die sind entwicklungsmäßig in einer Ablösung. Die wollen gar nicht neue Kontakte. Natürlich kann man es auch machen, aber es ist viel anspruchsvoller. Gute Verhältnisse erleichtern das Gelingen der Patchwork-Familie. Oh, ich habe eine Patchwork-Begleitgruppe gehabt und da waren 6 Patchwork-Paare und ein Mann hat dann gesagt, also was mich belastet ist, ich habe in die Armut geheiratet. Da habe ich gesagt, ja, wie geht denn das? Ja, der Ex-Mann von der Frau bezahlt keine Alimente, das ist selbstverständlich, dass ich das bezahle. Meine Kinder, die wollten gar nicht zu mir kommen, da muss ich ein Internat bezahlen. Jetzt haben wir zusammen noch ein Kind und ich habe weniger Taschengeld, als wo ich in der Schreinerlehre war, als ich 16 Jahre alt war. Und das war ein bisschen betrüblich. Und er verdiente ziemlich gut. Dann die Kooperation mit dem abwesenden Elternteil macht es definitiv einfacher. Der Stiefelternteil soll im Verantwortung übernehmen, nicht übertreiben. Das gibt es manchmal auch, dass Stiefmütter oder Stiefväter plötzlich sich total engagieren. Das ist ja nett, aber zu viel ist dann auch nicht so gut. Die Hauptverantwortung soll beim leiblichen Elternteil bleiben. Und dann haben wir eine wichtige Erkenntnis: Living apart together ist manchmal die bessere Lösung. Und ich habe mit einem Paar gearbeitet und das war eine Frau, die hatte zwei ganz brav erzogene Töchter zwischen 17 und 20. Und die war liiert mit einem Mann, der hatte nicht so wahnsinnig erzogene Tochter und nicht so wahnsinnig erzogener Sohn. Und der lebte auch alle zusammen zusammen. Und die 19-jährige Tochter, die Tochter von ihm, die war eine chronische Kifferin. Und das hat die Töchter von ihr sehr genervt. Aber das war nur der eine Teil, der genervt hat. Der zweite Teil war, sie war noch mit einem Dealer liiert, der dann auch natürlich das Gastrecht hatte, weil man ja nett ist. Und der Sohn, der war spezialisiert im Motorradfrisieren und da war die Polizei dreimal in der Woche zu Besuch. Und der Vater fand dann immer, ja, die Frau soll nicht übertreiben, er könne jetzt auch nichts dafür, dass sie so überangepasste Girlies hat, und hat seine Tochter und Sohn immer in Schutz genommen. Das ist zwar verständlich, aber irgendwann an einem Punkt kam man dann in der Beratung dazu, dass es vielleicht klüger ist, dass der Vater mit den beiden Kindern eine Wohnung nimmt. Und dann kam er immer wieder zur Frau zu Besuch. Und seit die jetzt getrennt leben, haben sich alle entspannt und allen geht es besser.
Zum Abschluss der Sendung möchte ich Ihnen Henry Gutmanns Vorstellung von einer gelungenen Paarbeziehung nicht vorenthalten. Er nennt es das Mississippi-Prinzip.
Da ist der Fluss und eine Paarbeziehung ist wie mit einem Ruderboot, das ist da der Mississippi, mit einem Ruderboot zu zweit von hierhin zu rudern. Und am Anfang von der Beziehung, da rudern beide fest und wunderbar und irgendwann schaut mal einer zurück und merkt, der andere rudert ja gar nicht. Und dann denkt er, ja gut, wenn der nicht rudert, rudere ich auch nicht mehr. Kann ja nichts passieren. Doch, wenn man auf einem Fluss ist und man hört auf zu rudern, dann landet man da unten in New Orleans und da wollte man nicht hin. Und dann am Schluss vom Ehekurs habe ich gefragt, was ist euch geblieben? Und dann haben viele gesagt, rudern. Man hat gesagt, ja, genau, Beziehung ist immer ein bisschen rudern.
Christoph Maria Holzer hat den Vortrag mit Henry Gutmann aufgenommen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Rudern, wenn Sie zu zweit sind. Wenn nicht, dann wissen Sie wenigstens, woran Sie sind und müssen sich nicht dafür umschauen.